RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Dass Bund, Länder und Kommunen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine willkommen heißen, das erleben wir ja tagtäglich, vor allem hier in Berlin, wie auch in Cottbus in Brandenburg. Ungeklärt ist hingegen, wie die Kosten aufgeteilt werden und wie es am besten klappen könnte, damit die Menschen zu registrieren und gerecht zu verteilen im Land. Thema heute beim Treffen von Kanzler Scholz mit den Länderministerpräsidentinnen und Präsidenten in Berlin. Die Länder wollen mehr Geld, mehr Engagement vom Bund. Franziska Giffey, vor allem Berlins regierende Bürgermeisterin, die hat das ja noch mal ganz deutlich gesagt, wie wir eben gehört haben. Gerd Landsberg ist der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und jetzt zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Landsberg.
Guten Morgen, Frau Ulrich.
Nun hat der Bund ja schon gesagt, wir lassen die Kommunen nicht im Regen stehen in dieser Flüchtlingsfrage. Was heißt das für Sie konkret? Was brauchen die Kommunen?
Also die Kommunen brauchen die dauerhafte Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung des Bundes und teilweise natürlich auch der Länder. Die Botschaft, wir lassen euch nicht im Regen stehen, haben wir sehr gerne gehört. Aber jetzt müssen konkrete Taten folgen. Es muss auch Geld auf den Tisch und zwar in erheblichem Umfang. Und dabei geht es eben nicht nur um die reinen Kosten der Unterbringung und Versorgung, sondern es geht um die enormen Vorhaltekosten. Wir haben ja Turnhallen umgebaut, wir haben Sicherheitsdienste organisiert, wir haben Catering organisiert. Wir haben das mal ausgerechnet von einer Mittelstadt, die kommen pro Flüchtling nur für diese Kosten auf 2.900 Euro. Und dann nehmen Sie das Land Berlin, Sie haben darüber ja berichtet, 50.000 allein in Berlin. Das heißt, bisher haben wir keine ganz gleichmäßige Verteilung und auch da muss es einen Ausgleich geben.
2.900 Euro pro Flüchtling, so mal jetzt ganz im Schnitt sagen Sie. Ich lese jetzt, dass der Bund etwas zwischen 1.000 und 1.200 Euro pro Geflüchtetem zahlen will. Was ist mit der Differenz?
Naja, das, was ich angesprochen habe, sind die zusätzlichen Vorhaltekosten. Die 1.000 bis 1.200 Euro, die sind im Prinzip in Ordnung. Das orientiert sich ja auch ein bisschen an den Leistungen, die es im Asylbewerberleistungsgesetz ohnehin schon gibt. Aber die Zusatzkosten, die Vorhaltekosten, aber auch zum Beispiel die Kosten für zusätzliche Kitas, für zusätzliche Schulbauten, das werden wir ja brauchen. Es kommen nach wie vor Tausende jeden Tag. Ein Ende ist nicht abzusehen und ich denke, dieser Verantwortung muss sich der Bund, aber auch die Länder stellen und was ich höre aus den heute anstehenden Beratungen, hat man das auch im Blick. Man streitet natürlich über die Höhe, aber das ist ein normaler Vorgang. Es ist nicht ganz einfach, eine gleichmäßige Verteilung auch des Geldes zu organisieren. Natürlich sind die Ankunftszentren oder die Länder, die Ankunftszentren haben, wie Berlin in Tegel, wie Brandenburg in Cottbus, wie Niedersachsen in Laatzen, haben natürlich ganz besondere Kosten und auch darüber wird man ganz sicher heute reden.
Die Verteilung sprechen Sie jetzt an. Bisher müssen sich ja Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt nicht zwingend registrieren lassen, zumindest 90 Tage lang nicht. Da dürfen sie ganz frei reisen, eigentlich in Deutschland. Aber es gibt nun immer mehr Stimmen, die sagen, registrieren sollte Pflicht sein, allein um den Überblick zu behalten. Wie sehen Sie es?
Ich halte das für richtig. Wir können sie nicht zur Registrierung zwingen. Das könnte auch der Gesetzgeber nicht, weil das EU-Recht das halt nicht vorsieht. Aber man kann ja mit den Menschen kommunizieren. Denn Leistungen bekommt nur, wer registriert ist. Und das muss man denen sagen. Man muss denen auch sagen, ihr könnt eben nicht alle nach Berlin, München, Köln. Nein, dieses Land ist insgesamt schön und ihr habt vielleicht ein besseres Leben, wenn ihr zum Beispiel im ländlichen Raum in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen eine Unterkunft findet, vielleicht sogar eine Wohnung und einen Platz für eure Kinder. Das ist nicht ganz einfach, aber da müssen wir härter dran arbeiten, ja.
Ukraine-Flüchtlinge dürfen, anders als das vor 5, 6 Jahren mit den Syrien-Flüchtlingen der Fall war, sie dürfen ja auch arbeiten, weil man sie eben gleich als Kriegsgeflüchtete anerkennt, nicht als Asylbewerber. Ist das eine Chance? Wie sollte man das Ihrer Meinung nach nutzen?
Also das ist eine Chance, zumal ein Großteil der Leute sehr gut qualifiziert ist. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass sie ganz schnell in den Arbeitsmarkt kommen. Häufig natürlich vorher eine Sprachorientierung. Aber Sie wissen, wir haben Fachkräftemangel in allen Bereichen. Es sind dabei Lehrer, es sind dabei Erzieher. Also ich sage, bringt die so schnell wie möglich in Beschäftigung. Und da haben wir wieder ein Umsetzungsproblem. Eigentlich dürfen sie erst arbeiten, wenn sie registriert sind. Und in manchen Städten dauert das, weil es halt so viele sind. Und deswegen haben wir mit der Innenministerin vereinbart, wenn die beim Einwohnermeldeamt gemeldet sind, einen Antrag auf Registrierung gestellt hat, dass sie dann schon arbeiten können. Umso schneller die Leute in Arbeit kommen, umso besser für sie, aber auch umso besser für Deutschland.
Und ganz kurz noch, Herr Landsberg, was erwarten Sie also heute ganz konkret, vielleicht 3 Punkte vom Bund-Länder-Treffen?
Also erstens Klarstellung, dass das bezahlt wird, die Vorhaltekosten bezahlt werden, dass der Bund uns weiter unterstützt und dass er die Registrierung beschleunigt und wir zu einer möglichst gleichmäßigen Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel zwischen den Ländern, aber auch innerhalb der Länder kommen.
Das sagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zur Ministerpräsidentenkonferenz in Sachen Ukraine-Flüchtlinge. Herr Landsberg, danke, dass Sie Zeit hatten.
Bitte schön, Frau Ulrich.
Vis-à-vis.
Herr Sergenko, mit welchen Augen sehen Sie den Krieg, den Russland gerade in der Ukraine führt? Mit russischen, ukrainischen oder deutschen?
Gute Frage. Ich kann mich nicht anders identifizieren als Großeuropäer. Und das, obwohl zurzeit man sieht es nicht zwischen Lissabon und Vladivostok, die Brücken und Verbindungen. Aber in dem Sinn, ich bleibe ein Träumer und denke, es ist unsere Zukunft. Und mit diesen Augen ich betrachte, das bedeutet, ich hätte gern Frieden in Zukunft statt eiserne Hand.
Wie informieren Sie sich denn selbst? Aus welchen Quellen schöpfen Sie das, was Sie dann auch verarbeiten in Ihren Berichten?
Die Quellen sind unterschiedlich und da natürlich fühle ich mich verpflichtet, auch Anti-Fake, Fake News, alle möglichen Telegram-Kanäle anzuschauen, Facebook, Instagram, alles mögliche, natürlich staatliche Erklärungen von Verteidigungsministerium Russland und Ukraine. Und es ist, sage ich so, wenn man hat zu viel Information, dann man kann sich verlieren. Und dafür gibt es auch direkte Einschaltungen. Es gibt es Leute, welche haben direkten Zugang, diejenigen, die ich kenne, seit Jahren. Und die machen Berichte direkt von Mariupol beispielsweise. Und da meine Vollvertraulichkeit geht an diese Personen. So finden wir vielleicht, nein, nicht finden, sondern wie nah zum Wahrheit. Weil Wahrheit ist das größte Opfer zurzeit.
Ich frage auch nochmal auf Ihre Person bezogen. Ihre Mutter lebt ja nach wie vor in Lviv.
Ja.
Sie waren jetzt gerade in Moskau. Ja. Ihre Frau ist noch dort. Sie sind in Deutschland. Da haben Sie ja ganz unterschiedliche Perspektiven. Wie geht das dann zusammen?
Wie geht es zusammen? Manchmal man soll tatsächlich von größter Schmerz und diese Herzzerrissenheit gehen nach vorne mit Zukunft, mit Visionen und damit man soll besser verstehen, was es läuft unter Bevölkerung, in Eliten auch muss man verstehen. Und besonders, wohin führt uns Medien? Das ist jetzt riesige Verantwortung von Medien. Und da in diese, vorher habe ich gesagt, wir sind im Infokrieg. Jetzt kann ich sagen, es ist nicht mehr Krieg. Es ist eine vernichtende Schlacht zwischen Informationsfeldern, zwischen Medien, russische und westliche. Und da sehe ich keinen Gewinner. Wenn man tatsächlich überlegt, wie man könnte ein bisschen dickere Haut haben, damit, wenn du siehst Leichen oder die zerrissenen Bilder mit Kindern, dann ich reagiere wie jeder normale Mensch, natürlich, und Tränen stehen in den Augen. Ich möchte nicht spekulieren, Thema mit Mutter, weil es ist enorm schwierig, ist alles, wenn du hast du Luftalarm. Aber muss man verstehen, dass diese, sage ich so, große Projekt Völkerverständigung ist begraben. Ich habe jahrelang versucht, das auszudiskutieren. Und zurzeit, wir können oder wir müssen schauen nach von heutigen Tag, aber ein bisschen von Zukunft. Das heißt, ich spreche mit mich selber aus Zukunft.
Lassen Sie uns ein bisschen über Ihre Arbeit sprechen. Sie arbeiten für einen russischen Radiosender. Also das sind russische Radiohörer. Sie berichten in der Regel aus Deutschland. Nun wissen wir ja, in Russland herrschen gerade sehr spezielle Bedingungen. Einige oppositionelle Medien wurden auch abgeschaltet. Wie können Sie denn frei arbeiten?
Ich schalte mich via Skype, ich berichte, ich nehme Quellen aus Europa, meine Sendung heißt Eurozone, nehme auseinander mit meiner Autorenansicht, wie ich das denke, und kann ich so sagen, dass ich denke, ich bin das größte westliche Kritiker im Sinne Diplomatie und Versagen und Nichtbereitschaft zueinander zu hören. Und ich sage so, ich bin offen für jede Info, welche AG ich weiterleite, und ich bekomme Echo, das heißt, wir haben Arbeit. Chat. Ich bin auch im Telegram dabei und ich bekomme Zurückreaktionen. Ich bekomme von Paris, Milan, Stockholm, Schweden, norwegische Dorf. Viele aus Deutschland schreiben mir. Das heißt, so wie ich betrachte Geschehene, Ich denke, es wird nicht gefallen, meistens europäische Politiker, weil ich finde tatsächlich, dass die Eliten haben versagt.
Aber dann beschreiben Sie, beschreiben Sie uns doch mal kurz, was sind das denn für Reaktionen zum Beispiel?
Meistens muss ich sagen, das bekomme ich auch Drogenständungen. Halt die Klappe, wir finden dich, wir bringen dich um. Das gehört zur Alltäglichkeit heute, diese Hassreden. Aber meistens sind entweder Fragen oder die Äußerungen über neue Visionen. Aber meistens, ich höre so, danke sehr für Ihre Tätigkeit, danke für Ihre Worte, danke sehr für Ihren Mut. Das ist meistens, und das ist keine Propaganda in dem Sinn, weil ich bekomme es aus einem Privatchat. Über 500 SMS, fast immer sind da.
Aber trotzdem nochmal konkret nachgefragt. Es ist ja verboten in den russischen Medien, das, was in der Ukraine gerade passiert, einen Krieg zu nennen. Nennen Sie das Krieg?
Ich habe noch nie bekommen, das wird was verboten, wenn ich moderiere was. Wenn man spricht, was verboten ist in Russland, ist das auch komisch, weil wenn man schaltet russische Fernsehen, dann man hört ständig, nicht man ist, sagen wir, staatlich korrekt. Man äußert auch die anderen Gedanken, manchmal sehr kritische. Und man Wort Krieg, man nutzt natürlich. Aber es ist ein riesiger Unterschied. Es ist gesetzlich vorgeschriebene, geht an gesetzlich Verpflichtende. Wenn ich bin als Auto, mein Mann konnte nicht passen zum Redaktion. Es konnte auch, es ist bestimmte Freiheit.
Aber trotzdem, also es gibt ja dieses Verbot von Echo Moskwe. Und die Novaya Gazeta zum Beispiel hat ihre Arbeit auch eingestellt, weil sie gesagt hat, wir können unter diesen Bedingungen nicht arbeiten. Also wie findet denn überhaupt dann noch wirklich eine kreative Debatte statt? Ist das jetzt zu Hause dann, wo man unter sich ist?
Ich kann diese Frage sehr gern widerspiegeln. Wie kann man in Deutschland richtig tatsächlich in Debatte rangehen, wenn man hat keine richtige Vertretung aus Russland?
Na, zum Beispiel wir jetzt hier in unserem Gespräch.
Es ist sehr schön, aber es ist zu wenig und nicht weit genug. Und was betrifft Echo Moskwa, ist das nicht das größte Sorge, genau wie Deutsche Welle, ist das nicht das größte Sorge. Und ich bin kein Fanatiker von Sender, welche ständig eine bestimmte Art von Negativität bringen. Wenn man nennt Echo Moskwa, ich denke, die kommen zurück, genau wie Novaya Gazeta. Die kommen irgendwann zurück. Aber es geht nicht um Frieden und Krieg, sondern geht es um was anderes. Die andere Positionierung, das heißt, man hat übernommen diese, sagen wir, in jeder Stadt gibt es eine Seele, welche spricht anders als staatliche Richtung, staatliche Linie. Und in Russland ist genug Leute, welche tatsächlich sprechen auch mit sowas. Aber zurzeit muss man auch sagen, dass in Russland Patriotismus in dem Sinn, wo man sagt, dass Russen sollen tatsächlich jetzt durch, es ist da, dieses Gefühl hat man.
Da lassen Sie mich gleich nochmal nachfragen. Sie sind ja jetzt mehrere Wochen in Moskau gewesen, haben es dann irgendwie zurückgeschafft nach Deutschland, obwohl es ja kaum Flugverbindungen gibt. Wie haben Sie denn Moskau erlebt in diesen Zeiten?
Es ist verschieden. Moskau ist verschieden und Russland ist verschieden. Aber ich kann sagen, dass Begegnungen mit Leuten von verschiedenen sozialen Schichten, von verschiedenen intellektuellen Basis, fast im jeden Haus sind Gespräche. Natürlich. Von Erstaunlichkeit bis Sorge für Zukunft, für nahe Zukunft, für spätere Zukunft. Und meistens, ich sage so, mein Erlebnis, ich werde nicht für ganz Russland Verantwortung tragen, aber meine Ereignisse, meine Begegnungen, die alle wollen Kriegsende, sobald wie möglich. Aber niemand will, dass dieses Kriegsende wird, sagen wir, auf NATO-Pfeifen passieren, auf USA-Pfeifen. Das heißt, die Leute wünschen Sieg in dem Sinn von russischen Ansichten, in dem Sicht nicht Putin oder nicht Putin, sondern es gibt es russische Linie und auch Putin in Zukunft oder ohne Putin, das spielt keine Rolle. Die wollen diese russische Dasein in neue Welt mit Vorteilen, welche man hat von Gegenwart und trotzdem am Abend. Ich kann sagen, es ist tatsächlich so, die Frauen heulen, die Frauen weinen, Mitleid mit ukrainischer Bevölkerung, mit ukrainischen Kindern. Und dann später am Abend bist du wieder bei Nachrichten, dein Herz ist zerrissen, du siehst die ganzen Bilder und dann wieder, man tickt über, das Krieg soll beendet sein, aber die Russen sollen gewinnen.
Herr Sergienko, Sie leben schon seit langem in Deutschland. Was hat sich denn für Sie persönlich jetzt in den letzten Wochen verändert? Auch im Umgang mit anderen Menschen, ist das schwieriger für Sie geworden?
Ja, natürlich, es ist enorm schwierig. Und wenn man versucht, sagen wir, Mittel finden, wie man kommt miteinander in Zukunft klar oder jetzt klar, dann gibt es diejenigen, mit welchen du überhaupt fast nicht an die Themen, weil es bringt irgendwohin nichts. Das heißt, jeder hat eine Wahrheit und du, wenn du erzählst, wieso die Russen haben angegriffen, es spielt keine Rolle, weil Haus ist vernichtet und die Leute sind geflogen von dort. Sagen wir, in private Gespräche oder nicht private Gespräche, es gibt es zwei Wahrnehmungen. Entweder wir sprechen von Zukunft mit uns heute an, und dieses Gespräch von Zukunft mit Gegenwart, es ist rettet von diesen Schmerzen. Und zweite Gespräch, es ist gnadenlose Wahrheit, welche man versucht sich abtauschen. Und da gehört auch Butcher-Gespräche, wer lügt und wer sagt Wahrheit, wer hat die Szene nahegestellt oder nicht nahegestellt. Und dann, wir sind fast jeder, wie eine Kripo-Mitarbeiter, muss man auch durch. Und da, man hat Kraft oder hat keine Kraft. Im privaten Kreis, wir haben viele Gespräche, wir sprechen miteinander ganz offen, wie es geht. Wir tauschen unsere Gedanken, unsere Visionen, es ist ganz in Ordnung. Ich kann nicht nachvollziehen bestimmte Dinge und das ist richtig schwer. Ich finde, es ist gar nichts in Ordnung. Ich war selber bei Autokorso in Berlin dabei. Ich habe betrachtet diese russische Pfanne, ich habe betrachtet diese Leute, welche haben im Treptow-Park Katjuscha gesungen und ich kann bestätigen, dass diese Leute vielleicht haben Verzweiflung, die wollen was irgendwas nach außen bringen, aber ich kann nicht es mitnehmen, dass Generalsekretär Stefan Evers von Berliner CDU in seinem Twitter schreibt, das können wir direkt weiterfahren nach Moskau und dort bleiben und das finde ich, ist das nicht in Ordnung, weil es ist wie Austreibung aus Deutschland. Für diejenigen wäre es in Deutschland richtig, seit Jahren, so wie ich, und ist richtig im Leben mit Steuerzahlungen und so weiter. Aber noch schlimmer, er sagt, diese faschistische Spinner, Entschuldigung, aber die Leute dabei waren, um Gottes Willen, keine faschistische Spinner. Er solle sich entschuldigen bei dieser Äußerung. Er konnte das ausdiskutieren. Er konnte sagen, das ist nicht klar, dass russische Pfannen sind dabei, ein Mann laut schreit Russland oder sowas ähnliches. Aber um Gottes Willen, wenn er sagt und nennt diese Leute faschistische Spinne, es ist sowieso ist angehetzt in Medien, im sozialen Netz und wenn man hetzt auch die Leute, welche zurzeit denken anders oder sich distanzieren von Russland, aber trotzdem, die sind Russen und man nennt die da faschistische Spinne, Entschuldigung, es ist auch eine Art von offiziell jetzt, wo man wiederholt es ständig und dann die Ängste, welche die Leute haben und nachher bekommst du im WhatsApp Meldung, dass Leute, wir finden euch, hier ist dein Autonomen von PKW und da man sieht es nicht, aber die, sagen wir, die Schmerz und Leid, welches aus Ukraine exportiert nach Deutschland. Es ist nicht nur Schmerzenleid, es ist auch eine Gefahr, Menschenhitze. Und da finde ich es gar nichts in Ordnung von CDU, wie gesagt, Stefan Evers, dass er nennt diese Leute faschistische Spinner.
Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.